Ich befürchte, dass es viele, viele Menschen in sogenannten Gemeinden des vollen Evangeliums gibt, die verwirrt sind, weil man ihnen immer nur sagt, was Gott für sie tun möchte, aber nie, was Gott von ihnen verlangt. Das Erste, was er verlangt, ist Buße. Verändere dein Denken, kehr um, mach eine Kehrtwendung um 180 Grad, tritt vor Gott hin und sag, Gott sagt mir, was ich tun soll, und ich werde es tun. Das ist Buße. Wenn wir uns mit dem Ende des Dienstes Jesu befassen, werden wir feststellen, dass sich seine Botschaft nie geändert hat. In Lukas 24 unterweist Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger. Denkt daran, das sagte er nach der Auferstehung, kurz bevor er diese Welt verließ. In Lukas 24, 46 bis 47. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend in Jerusalem. Beachtet, wie die Botschaft beschrieben wird, zuerst Buße, dann Vergebung der Sünden. Doch keine Vergebung ohne Buße. Diese Botschaft sollte, angefangen mit Jerusalem, allen Nationen gepredigt werden. Erst Buße und dann Sündenvergebung in seinem Namen. Als der Leib Christi dann ins Licht der Öffentlichkeit rückte, als zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, versammelten sich unzählige Juden und wollten wissen, was hier los sei. Petrus stand auf und hielt diese berühmte Predigt aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Am Ende waren seine Zuhörer überzeugt und sagten zu Petrus, was sollen wir tun? Das war das erste Mal, dass Sünder den Leib Christi fragten, was sie tun sollten. Ich lese die dazugehörige Passage, Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber die Predigt des Petrus hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun? Ihr Brüder, ich sage euch eins, wenn ihr je an den Punkt kommt, an dem ihr ganz ehrlich wissen wollt, was Gott von euch möchte und ihr noch dazu bereit seid, es zu tun, wird Gott euch dies ohne jeden Zweifel deutlich machen. Sein Problem liegt nicht darin, wie er es euch sagen soll, sondern wie er euch an den Punkt bringen kann, an dem ihr es wissen und auch tun wollt. Sobald diese Leute von ihren Sünden überführt wurden und zu den Aposteln sagten, was sollen wir tun, ihr Brüder, gab Petrus ihnen als Sprecher Gottes und der Gemeinde eine klare, präzise und praxisbezogene Antwort. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Was kommt als allererstes? Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben hier eine Verheißung, die aus drei aufeinanderfolgenden Schritten besteht. Erstens, tu Buße. Zweitens, lass dich in Wasser taufen. Drittens, empfange den Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass sich Gottes Programm inzwischen geändert hat. Er möchte, dass die Sünder heute immer noch genau dasselbe tun. Das ist die Botschaft, die der Leib Christi verkündigen sollte. Tu Buße, lass dich in Wasser taufen und empfange die Gabe des Heiligen Geistes. Und wo diese Botschaft verkündigt wird, geschieht immer noch genau dasselbe wie damals an Pfingsten. Menschen tun Buße, werden getauft und empfangen den Heiligen Geist. Ich habe schon oft erlebt, dass jemand bei der Taufe aus dem Wasser herauskommt und sogleich mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Warum sollten wir diese Botschaft verwässern? Wir haben nicht die Autorität, dies zu tun. Wir haben nur die Autorität, die Botschaft des Neuen Testaments zu verkündigen. Tu Buße, lass dich in Wasser taufen und empfange den Heiligen Geist. Wenn wir diese Botschaft predigen, reagiert Gott dementsprechend. Gott hat sich nicht verändert. Die Botschaft hat sich auch nicht verändert. Doch in vielen Fällen hat sich der Leib Christi verändert. Ich möchte noch etwas sagen, das euch vielleicht schockiert. Angefangen mit der Apostelgeschichte habe ich keine einzige Person gefunden, die behauptet hätte, das Heil in Jesus erlangt zu haben, ohne in Wasser getauft worden zu sein. Vielleicht findet ihr eine. Jesus sagte, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Keiner von uns hat das Recht, die Worte und getauft wird wegzulassen. Gerettet werden heißt glauben und sich taufen lassen. Sobald du das getan hast, bist du ein Anwärter auf den Heiligen Geist. Das ist die Botschaft des Leibes Christi. Was Gott betrifft, hat sich diese Botschaft nie geändert. Beschäftigen wir uns nun mit dem Dienst des Paulus, des großen Apostels der Heiden. Wir stützen uns auf den Bericht der Apostelgeschichte. Paulus kam nach Athen, eine überaus intellektuelle Stadt, in der Götzen verehrt wurden. Dort predigte er. Ich glaube nicht, dass das seine ursprüngliche Absicht gewesen war, doch am Ende wollten die Menschen wissen, was er glaubte, und er sagte es ihnen. Den Schluss seiner Predigt lesen wir in Apostelgeschichte 17,30, wo er darüber spricht, dass seine Zuhörer die ganze Zeit über Götzen verehrt und Gott nicht gekannt hätten. Er sagt, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun. Das ist klar und deutlich. Gott gebietet den Menschen jetzt, dass sie alle überall Buße tun sollen. Kein Mensch, kein Ort ist davon ausgenommen. Das ist die universelle Anforderung Gottes an die gesamte Menschheit. Er ist bereit, über die Vergangenheit hinwegzusehen, wenn wir Buße tun. Dann heißt es weiter, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hier finden wir auch noch eine weitere Aussage in den Predigten der Apostel, die heute oft unter den Tisch fällt. Jesus ist nicht nur der Heiland, sondern auch der Richter. Im Gericht ist er genauso gründlich und effektiv wie bei der Errettung. Wenn du dich ihm nicht als Heiland stellst, wirst du dich ihm als Richter stellen müssen. Diesen Gedanken findet man nur selten in Predigten. Die Leute reden über den Heiland, erwähnen jedoch nie den Richter. Doch Paulus erwähnte in seiner Predigt an die Athener nie den Heiland, sondern nur den Richter. Die Menschen führen ein ganz anderes Leben, wenn sie sich dessen nicht bewusst sind, dass sie sich dem Gericht Jesu Christi werden stellen müssen. Gedankenlosigkeit und Leichtfertigkeit nehmen im Christentum unserer Tage überhand, weil wir uns nicht der Tatsache stellen, dass Jesus nicht nur der Heiland, sondern auch der Richter ist. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt in Gerechtigkeit richten wird. Worum geht es bei diesem Gericht? Um Gerechtigkeit, um die Frage, wie wir gelebt haben und was für Menschen wir waren. Es geht weder um Konfessionen noch um Nationalität oder unsere soziale Stellung. Im Gericht geht es nur um eins: Gerechtigkeit. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, alle Ungerechtigkeit sei Sünde. Das ist vergleichbar mit der Frage, was ist krumm? Ich bin kein Experte in Geometrie, aber ich würde eine gerade Linie zeichnen und sagen, alles, was von dieser Linie abweicht, ist krumm. Es mag um ein Grad oder um 90 Grad abweichen. Es ist in jedem Fall krumm. Genauso ist jede Art von Ungerechtigkeit Sünde. Alles, was nicht Gerechtigkeit ist, ist Sünde. Es gibt keine dritte Kategorie. So viele Christen unserer Zeit kennen dennoch eine dritte Kategorie. Etwas ist nicht Gerechtigkeit, aber auch nicht Sünde. Doch in Gottes Denken existiert diese Kategorie nicht. Alles, was nicht Gerechtigkeit ist, ist Sünde. Gehen wir weiter zu Apostelgeschichte 20, wo Paulus seinen Dienst in Ephesus beschreibt, wo er mit die besten Resultate seines gesamten Dienstes erzielt hatte. Er steht kurz vor dem Abschied und spricht nun zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und sagt, in dieser Welt werdet ihr mich nicht mehr sehen. Seine Botschaft zeugt von seiner Liebe und Fürsorge für diese Männer. Er sagt in den Versen 20 und 21 über seinen Dienst in Ephesus, Ich habe nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist. Ich habe schon oft über diesen Satz, ich habe nichts zurückgehalten, nachgedacht. Die Formulierung legt den Schluss nahe, dass es Gründe geben könnte, nicht die volle Wahrheit zu predigen, weil einem das seine soziale Stellung kosten könnte. Wenn du ein geistlicher Leiter in einer Konfession bist, könnte dich das deine Stellung innerhalb der Konfession kosten. Wenn du eine beliebte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist, könnte dich das deine Popularität kosten. Deshalb sagt Paulus, ich habe darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, mich von nichts so beeinflussen zu lassen, dass ich euch irgendeinen Teil der Botschaft vorenthalten würde. Ich habe nicht zurückgehalten von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Das gefällt mir. Er hatte immer dasselbe zu sagen, ob er nun auf einer Großveranstaltung oder in einem Hauskreis sprach. Die Botschaft änderte sich nicht. Wie sah sie aus? Da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Was kommt zuerst? Glaube oder Buße? Buße. Buße zu Gott. Gott, es tut mir leid, ich bin ein Sünder. Ich habe mein eigenes Leben geführt. Dann kommt der Glaube an Jesus. Jesus, ich glaube, dass du meinen Platz eingenommen hast. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast meine Sünden getragen. Doch bevor du echten Glauben an Jesus haben kannst, musst du echte Buße Gott gegenüber haben. Das Neue Testament bleibt sich selbst absolut treu. Ich denke, der Leib Christi muss unter anderem auch darüber Buße tun, dass wir so oft die Botschaft verwässert, die Menschen getäuscht und ihnen einen falschen Eindruck davon gegeben haben, was es heißt, ein echter Christ zu sein. Ohne Buße kannst du kein echter Christ werden. Es gibt keinen Glauben ohne Buße. Die Bibel sagt, die Menschen sollen alle überall Buße tun. Du fragst dich vielleicht, warum alle Menschen überall? Ich möchte dir eine Antwort aus dem Propheten Jesaja anbieten. In Jesaja 53,6 heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist unser Problem. Wir haben nicht notwendigerweise jemanden ermordet oder Götzen verehrt oder gestohlen, ja vielleicht nicht einmal gelogen, aber wir haben alle eines getan. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Unser Weg ist nicht Gottes Weg. Das haben wir alle gemeinsam, ungeachtet unserer Konfession oder Hautfarbe. Jeder von uns, ausnahmslos jeder, hat sich seinem eigenen Weg zugewandt. Dann heißt es, aber der Herr ließ ihn, nämlich Jesus, treffen unser aller Schuld. Hier haben wir das Wort Schuld. Was ist es, wenn wir uns unserem eigenen Weg zuwenden? Schuld, Rebellion, sich über Gott stellen. Und deshalb gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun, eben weil wir alle uns unserem eigenen Weg zugewandt haben, weil wir alle unsere eigenen Ziele verfolgen, weil wir selbstgefällig leben und Gott außen vorlassen. Und Gott sagt, ich nehme euch an. Auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat, vergebe ich euch, wenn ihr Buße tut. Buße, das ist der springende Punkt. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Buße hat ihren Ursprung in Gott. Alle guten Dinge haben ihren Ursprung in Gott. Wir sind immer von der Gnade Gottes abhängig. Ohne seine Gnade und ohne das Wirken seines Geistes können wir nicht Buße tun. Psalm 80 macht dies so deutlich. Darin taucht dreimal derselbe Satz auf, so heißt es in Vers 4. Es heißt in der Version, in der ich vorlese, O Gott, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Wo es in dieser Übersetzung heißt, stelle uns wieder her, sagt das Hebräische eigentlich, kehre uns um, mit anderen Worten, führ uns in die Buße. Diese Worte kommen dreimal vor. Vers 4, O Gott, kehre uns um, so werden wir gerettet. Vers 8, kehre uns um, so werden wir gerettet. Vers 20, kehre uns um, so werden wir gerettet. Verstehst du? Du kannst erst dann Buße tun, wenn Gott dich umkehrt. Die Umkehr beginnt bei Gott. Deshalb ist es ein absolut kritischer Punkt in unserem Leben, wenn Gott anfängt, uns umzudrehen. Denn wenn wir das von uns weisen und uns abwenden, können wir aus eigener Kraft nicht mehr Buße tun. Wir sind davon abhängig, dass Gott die Buße einleitet. Denselben Gedanken finden wir in Klagelieder 5, 21. Die Klagelieder sind Jeremias Klage darüber, dass Jerusalem infolge seiner fortwährenden Rebellion gegen Gott zerstört worden war. In dieser Übersetzung heißt es, kehre uns um. Es ist dasselbe Wort wie in Psalm 80. Kehre uns um zu dir, o Herr, und wir werden wiederhergestellt sein. Alternativübersetzung, kehre uns um, o Herr, und wir werden umkehren. Das ist ein sehr, sehr ernster Gedanke. Du kannst erst dann umkehren, wenn Gott anfängt, dich umzukehren. Aus diesem Grund ist das ein so kritischer Punkt in deinem Leben. Ein junger Mann, der damals in der Armee ein Kamerad von mir war, war der einzige Zeuge meiner Bekehrung. Er wusste von der Veränderung, die in meinem Leben stattgefunden hatte. Später fing ich in unserer Einheit eine Bibelstunde an, weil ich dachte, ich müsste irgendetwas tun. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine Bibelstunde leitet. Ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Ich dachte, vielleicht fange ich mit dem Neuen Testament an. Doch wo? In Kapitel 1. Also begann ich mit dem Stammbaum Jesu. Es waren 4 oder 5 andere Soldaten dabei. Wir waren gerade in der nordafrikanischen Wüste. Dann kam dieser Freund von mir, er war wirklich ein guter Freund, und sagte, es tut mir leid, alter Knabe, aber ich komme nicht mehr in deine Bibelstunde. Ich fragte, warum nicht? Er erwiderte, weil ich weiß, dass ich mich bekehren werde, wenn ich weiterhin komme. Etliche Jahre später trafen wir uns unter völlig anderen Umständen wieder. Es ging ihm miserabel. Er ersuchte mich inständig, ihm zu helfen. Ich tat, was ich konnte. Ich habe Erfahrung damit, Menschen zum Herrn zu führen, aber ich konnte ihm nicht helfen. Ich half seiner Frau und sie wurde errettet. Ich weiß nicht, wie sein Leben weiterging, aber das war eine eindringliche Warnung für mich. Man glaubt, man könne umkehren, wann immer man umkehren möchte. Man sagt sich, Gott, jetzt habe ich viel zu tun, komm später nochmal. Doch so kannst du das nicht handhaben. Als mein Freund umkehren wollte, konnte er nicht mehr. Ich will nicht damit sagen, er hätte diesen Punkt, an dem Buße noch möglich ist, überschritten. Ich weiß nicht, was letztendlich aus ihm wurde, aber ich habe immens viel daraus gelernt. Es passte ihm nicht in den Kram, genau in dem Augenblick das Heil anzunehmen, als Gott zu ihm sprach. Als er dann das Heil wollte, sprach Gott nicht zu ihm. Wer weiß, was aus ihm geworden ist. Die Bibel zufolge gibt es nur eine Alternative zur Buße. Wir lesen das in Lukas 13. Die ersten Verse. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Offenbar hatte Pilatus sie hinrichten lassen, während sie irgendein Opfer darbrachten. Man möchte meinen, das hätte sich zu ihren Gunsten niedergeschlagen. Doch Jesus antwortete, meint ihr, dass diese Galiläer schlimmere Sünder waren als andere Galiläer, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie schlimmere Sünder waren als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Es gibt nur 2 Alternativen, Buße tun oder umkommen. Das hat Jesus selbst gesagt. Wir sprachen bereits darüber, dass die Buße der Weg zum Glauben sei. Fangen wir nun an, über das Wesen des Glaubens nachzudenken. Wir werden das in der nächsten Lehreinheit weiter vertiefen. Römer 10, 17 habe ich euch bereits vorgelesen. Darin heißt es, der Glaube komme durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. So wie die Bibel das Wort Glaube verwendet, ist damit immer Glaube an das Wort Gottes gemeint. Er kann nur aus einer Quelle kommen, nämlich aus dem Wort Gottes, und er hat nur eine Blickrichtung, nämlich auf das Wort Gottes. In unserem modernen Sprachgebrauch können wir sagen, ich glaube an meinen Arzt oder ich glaube an meine Partei oder ich glaube an eine bestimmte Medizin oder Ernährungsweise. Dieser Sprachgebrauch ist durchaus legitim. Es ist nichts dagegen einzuwenden, aber es ist nicht die biblische Verwendung des Wortes Glauben. In der Bibel basiert der Glaube immer auf dem Wort Gottes. Alles, was nicht auf dem Wort Gottes basiert, ist kein biblischer Glaube. In Hebräer 11 finden wir eine Definition von Glauben. Es ist meines Erachtens das einzige Wort, das in der Bibel definiert wird. Mir fällt kein anderes Wort ein, das in der Bibel exakt definiert wäre. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist die Substanz dessen, worauf man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es besteht also eine Beziehung zwischen Glaube und Hoffnung. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen meinen, sie hätten Glauben, doch im Grunde haben sie nur Hoffnung. Der Glaube ist hier und jetzt. Die Hoffnung richtet sich auf die Zukunft. Der Glaube ist eine Substanz, etwas so Reales, dass es als Substanz bezeichnet wird. Er ist in unserem Herzen. Auf der Grundlage des Glaubens können wir eine legitime Hoffnung für die Zukunft haben. Doch jede Hoffnung, die sich nicht auf einen legitimen Glauben stützt, ist nichts anderes als Wunschdenken. Vergesst nicht, der Glaube ist eine Substanz in unserem Herzen. Er ist da. Er ist jetzt da. In Römer 10, 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, wirst du gerettet werden. Beachtet, biblischer Glaube ist nicht im Kopf, sondern im Herzen. Dann sagt Paulus, denn mit dem Herzen wird geglaubt zum Heil. Glaube ist im Neuen Testament etwas Bewegtes, Dynamisches und nichts Statisches. Er ist kein intellektueller Standpunkt. Er befindet sich vielmehr in deinem Herzen und führt dich zu etwas Neuem. Glaube drückt Bewegung aus. Im Glauben glauben wir zum Heil. Du kannst intellektuellen Glauben haben, doch der wird dich nicht verändern. Du kannst alle biblischen Lehren rein verstandesmäßig akzeptieren und dennoch immer der Alte bleiben. Doch wenn du Glauben in deinem Herzen hast, gelangst du zum Heil. Der Glaube ist in der Gegenwart, die Hoffnung in der Zukunft. Der Glaube ist im Herzen, die Hoffnung im Kopf. Im 1. Thessalonicher 5, 8 spricht Paulus über beides und verwendet dabei ein sehr interessantes Bild. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Ihr habt bemerkt, dass hier zwei Teile einer Rüstung vorkommen. Der Glaube ist ein Brustpanzer. Was schützt der Brustpanzer? Das Herz. Doch die Hoffnung ist ein Helm. Was schützt der Helm? Den Kopf, genau. Der Glaube ist im Herzen, die Hoffnung im Kopf. Hoffnung ist etwas sehr Wichtiges, weil jeder echte Christ eigentlich ein Optimist sein sollte. Wenn du ein Pessimist bist, leugnest du damit im Grunde deinen Glauben. Ich definiere Hoffnung folgendermaßen: eine auf das Wort Gottes gegründete zuversichtliche Erwartung des Guten. Und jeder von uns, der ein echter Christ ist, hat eine zuversichtliche Erwartung des Guten. Denn gleichgültig, was uns im Leben widerfährt, wir werden in Ewigkeit bei Jesus sein. Wenn das deine Hoffnung ist, kannst du zerknirscht und verzweifelt sein, aber du wirst nie aufgeben, weil du eine Hoffnung hast, eine auf den Glauben gegründete Hoffnung. In Hebräer 11, diesem großartigen Kapitel über den Glauben, finden wir noch weitere Aussagen über den Glauben. Hebräer 11, 3, das große Glaubenskapitel. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Zeitalter durch das Wort Gottes gebildet wurden, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Dingen, die sichtbar sind, gemacht wurden. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir durch den Glauben eine Beziehung zum Unsichtbaren bekommen. Der Glaube gründet sich nicht auf das, was wir sehen. Der Glaube führt uns über die Wahrnehmung unserer fünf Sinne hinaus und hinein in das Reichtum des Unsichtbaren. Und in 2. Korinther 5, 7 sagt Paulus, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durchschauen. Glauben und Schauen werden hier als Alternativen dargestellt. Wenn du siehst, brauchst du nicht zu glauben. Du brauchst nur dann zu glauben, wenn du nicht siehst. Deshalb sagt Paulus, wir wandeln durch Glauben. Wir wandeln nicht durch das, was wir sehen, sondern durch das, was wir glauben. Vor dem Grab des Lazarus sagte Jesus zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was kommt zuerst, Glauben oder Sehen? Glauben, genau. So viele Leute sagen, wenn ich es sehen würde, würde ich auch glauben. Doch das stimmt nicht. Dann bräuchtest du nämlich nicht mehr zu glauben. Du musst glauben, wenn du es nicht sehen kannst. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. So viele Leute haben schon zu mir gesagt, ach, wenn ich es nur sehen könnte, dann würde ich auch glauben. Doch das stimmt nicht. Dann bräuchtest du nämlich nicht mehr zu glauben. Du musst glauben, wenn du es nicht mehr sehen kannst. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Ich möchte noch anmerken, dass im Griechischen wie im Hebräischen, den Sprachen des Urtexts, Glaube nicht in erster Linie eine Frage der Lehre, sondern des Charakters ist. Unser evangelikal geprägtes Denken liegt hier falsch. Wir reden vom Glauben immer so, als ginge es dabei nur um die intellektuelle Befürwortung bestimmter Lehren. Doch Glaube ist in erster Linie eine Sache des Charakters. Das gilt sowohl für das hebräische Wort Emunah wie auch für das griechische Wort Pistis. Beide haben vor allem die Bedeutung Treue, Loyalität und Hingabe. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr aber seid es, die in meinen Anfechtungen bei mir ausgeharrt haben. Das ist Glaube. Glauben heißt, bei Jesus ausharren. Es ist die persönliche Verpflichtung gegenüber einer anderen Person. Wenn wir unseren Glauben bekennen, treten wir dadurch in Beziehung zu Jesus als unseren hohen Priester. Hebräer 3, Vers 1, da steht, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Das ist sehr, sehr wichtig. Jesus ist der hohe Priester deines Bekenntnisses. Wenn du es aussprichst, ist er dein hoher Priester. Wenn du schweigst, kann er nicht dein hoher Priester sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Glauben bekennen. Weiter heißt es in Hebräer 4, 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wir bekennen, wir müssen Prüfungen bestehen, aber wir halten fest. Und solange wir festhalten, ist Jesus unser hoher Priester. Hebräer 10, 21 geht noch einen Schritt weiter. Da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Seht ihr, wir sind vom Glauben zur Hoffnung weitergegangen. Wir haben eine Hoffnung, die sich auf unseren Glauben gründet. Wir bekennen unseren Glauben und nun bekennen wir unsere Hoffnung. Hier heißt es unwandelbar. Warum steht das wohl hier? Warum steht hier unwandelbar? Warum steht hier, haltet fest das Bekenntnis eurer Hoffnung? Nun, es werden sich viele Kräfte gegen uns richten. Viel Druck wird uns auferlegt werden. Viele Dinge wollen uns entmutigen und unseren Glauben unterminieren. Es ist ein Kampf, der Entschlossenheit und Ausdauer fordert. Zum Abschluss möchte ich euch noch sagen, ich sage es sehr ungern, dass unser Glaube auf die Probe gestellt werden wird. Ein Glaube, der nicht erprobt ist, ist in den Augen Gottes wertlos. Jesus sagte zur Gemeinde von Laodicea, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Das ist echter Glaube, der die Prüfungen bestanden hat. In der Antike war Gold, das nicht im Feuer geläutert war, praktisch wertlos. Genauso hat ein Glaube, der nicht erprobt worden ist, für Gott keinen Wert. Ich zitiere abschließend noch Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Prüfung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll sein vollkommenes Werk vollbringen, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Möchtest du vollkommen und vollendet sein, dann musst du das Ausharren sein, vollkommenes Werk vollbringen lassen. Das ist die Prüfung, die du zu bestehen hast. ihr, die ihr jetzt in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Es gibt nur eine Möglichkeit zu lernen, wie man ausharrt. Wisst ihr wie? Indem man ausharrt. Gott segne euch.